anhat. Ja, irgendjemand hat mal gesagt, Docker, beziehungsweise irgendjemand hat mal gesagt, es gibt auf jede Frage eine Antwort, die ist kurz, präzise, prägnant und falsch. Und genauso möchte ich heute mit Docker anfangen. Was ist Docker? Wenn man eine technisch völlig falsche Antwort geben will, die aber ein ganz gutes intuitives Verständnis liefert, was Docker tatsächlich ist, dann kann man sagen, Docker ist so eine Art super, ultra, ultra, ultra leichtgewichtige virtuelle Maschine. Und bevor ich anfange zu erklären, wie Docker funktioniert und was es tatsächlich ist, möchte ich das einfach nur mal ganz kurz demonstrieren, was ich mit ultra leichtgewichtig meine. Ich arbeite auf macOS und ich möchte jetzt beispielsweise auf Ubuntu irgendwas machen. Man kennt das klassischerweise, virtuelle Maschine einrichten, aufsetzen, starten, da ist man etliche Minuten, wenn nicht noch länger, beschäftigt. Und mit Docker lässt sich das Ganze sehr, sehr simpel machen. Alles, was wir machen, ist, wir sagen Docker run. Und was möchte ich ausführen? Ich möchte gerne ein Ubuntu haben und möchte auf Ubuntu beispielsweise eine Bash ausführen. So, und weil ich das Ganze interaktiv machen möchte, muss ich noch einen Parameter minus it angeben, also dass das Ganze eine Interactive Shell sein soll. Und wenn ich jetzt Enter drücke, und jetzt kommt der eigentlich spannende Augenblick, wenn ich jetzt Enter drücke, zack, bin ich in einem Ubuntu. Und man sieht, ich habe jetzt also eine Bash, ich bin angemeldet als Root und das Ganze hat vielleicht eine halbe Sekunde gedauert. Und wenn wir jetzt hier schauen, wenn wir mit Uname zum Beispiel mal gucken, dann sehen wir sind auf dem Linux. Wenn ich mit Exit aus dieser Bash wieder aussteige, dann ist das Ganze wieder weg und ich bin wieder mit Uname, sieht man es, auf Darwin, also auf macOS. Das heißt, ich habe innerhalb von einem Sekundenbruchteil quasi eine VM gestartet und wieder beendet. Das Ganze nochmal, weil es so schön war, starten, beenden. So. In der Zeit habe ich normalerweise noch nicht mal meine Virtualisierungslösung, die UI, davon aufgemacht, sondern es geht echt schnell. Und jetzt ist die Frage, warum geht das so wahnsinnig schnell? Der Grund dafür ist, dass es keine echte virtuelle Maschine ist. Man kennt das, eine virtuelle Maschine, was dauert daran so lange und was ist daran so aufwendig? Der Punkt ist, eine echte virtuelle Maschine muss im Grunde genommen hingehen und muss einen kompletten PC oder einen kompletten Computer simulieren, Prozessor, Arbeitsspeicher und so weiter. Und das Ganze wird eben irgendwie auf die zugrunde liegende Hardware gemappt. Und Docker geht einen leicht anderen Ansatz. Docker sagt, im Grunde genommen ist ja schon etwas da, was die Hardware verwaltet und das ist der Betriebssystem-Kernel. Warum also nicht einfach diesen Betriebssystem-Kernel nehmen und einfach quasi kleine isolierte Anwendungen darüber legen, die sich alle diesen Kernel teilen? Und dadurch, dass diese Anwendungen aber isoliert voneinander laufen, kann man eben unterschiedliche Programme komplett getrennt voneinander ausführen, ohne dass sie sich eben irgendwie im Speicher mit Datenträgern und Ähnlichem in die Quere kommen. Man hat also fast alle Vorteile von einer richtigen virtuellen Maschine, ohne die Schwere einer virtuellen Maschine haben zu müssen. Und das Ganze, jetzt kann man natürlich drüber streiten, wie sinnvoll ist es jetzt irgendwie Ubuntu mit einer Bash zu starten, also was habe ich da groß von? Sinnvoller wäre ja zum Beispiel, ich brauche für irgendein Kundenprojekt irgendeinen Server, beispielsweise eine Datenbank oder einen bestimmten Webserver und möchte den eben mal auf die Schnelle starten. Und auch das geht. Das heißt, statt Ubuntu könnte ich zum Beispiel sagen, ich möchte gerne einen Webserver starten, beispielsweise Nginx. Und in dem Fall sage ich jetzt, ich möchte also ein Docker Image, so nennt sich das, ausführen. Das Ganze soll diesmal deattached laufen, also das Ganze soll als Hintergrundprozess laufen und ich möchte gerne Nginx ausführen. Und Nginx ist ein Server, das heißt, der bietet seine Dienste über irgendeinen Port an und auf diesen Port muss ich natürlich nachher irgendwie zugreifen. Und das funktioniert bei Docker so ähnlich wie bei einer richtigen virtuellen Maschine. Wenn ich Nginx in einer virtuellen Maschine starten würde, dann würde Nginx einen Port aufmachen und dieser Port wäre zunächst mal nur innerhalb dieser VM erreichbar. Und das ist bei Docker genauso. Das heißt, dieses isolierte Etwas, was ich eben beschrieben habe, auch der Port von Nginx ist jetzt erstmal nur isoliert in diesem Container verfügbar. Ich muss ihn wie bei einer virtuellen Maschine auf das Host-System weiterleiten. Und das mache ich, indem ich hier also angebe, ich möchte gerne einen Port forwarden. Und zwar möchte ich gerne auf dem Host den Port 8080 verwenden und in dem Container, also das, was Nginx zur Verfügung stellt, das ist Port 80. So, wenn ich jetzt Enter drücke, auch da sieht man, das Ganze dauert einen Sekundenbruchteil, dann bin ich wieder auf meiner Eingabeaufforderung und ich bekomme als Ergebnis letztlich nur eine ellenlange ID. Und wenn ich jetzt aber in einen Browser wechsle und jetzt hier hingehe und zum Beispiel auf Localhost 8080 zugreife, dann sieht man Welcome to Nginx. Das heißt, ich habe anscheinend einen Nginx am Laufen. Und um zu zeigen, dass das jetzt nicht irgendwie gefaked ist, ich meine, jetzt kann man sagen, ja, okay, hatte halt vorher Nginx auf Localhost 8080 gestartet, gehen wir jetzt hin und beenden diese laufende Instanz wieder. Bevor ich das mache, frage ich mich vielleicht, ja, woher weiß ich denn, ob die Instanz tatsächlich läuft? Und dafür kennt Docker das PS-Kommando für Processes. Und hier sehe ich jetzt, okay, es läuft also Nginx, ein Eintrag. Ich kann mir hier, kann ich das Kommando mir anschauen, was tatsächlich ausgeführt wird. Ich sehe, seit wann das Ganze läuft. Ich sehe auch das Port-Forwarding. Also, wenn ich diesen Container jetzt beenden will, dann kann ich entweder sagen Docker Stopp. Das versucht das Ganze so ein bisschen graceful runterzufahren. Oder ich kann eben sagen Docker Kill und ich schieße Nginx einfach hart ab. Das geht in der Regel eben einfach deutlich schneller als Stopp. Aber machen wir es ordentlich. Und jetzt muss ich Ihnen noch mitteilen, was ich beenden will. Jetzt kann ich, anders als bei Docker Run, wo ich ja gesagt habe, für Nginx aus, kann ich jetzt nicht sagen Docker Stopp Nginx. Der Grund dafür ist, dass ich potenziell mehrere Nginx-Instanzen starten könnte, ich ja jetzt aber nur eine ganz bestimmte abschießen will oder beenden will. Und genau dafür gibt es diese Container-ID, die da angezeigt wird, also diese 47, CD, 57 und so weiter. Weil es ein bisschen lästig ist, die immer in ihrer kompletten Länge einzugeben, genügt es, einfach den Anfang davon einzugeben, so lange, bis es eben eindeutig ist. Das heißt, ich kann jetzt hingehen, kann sagen, Docker Stopp 47, beende das Ganze und wenn ich jetzt nochmal ein Docker PS mache, dann sehen wir, der Container ist weg, er läuft nicht mehr. So, jetzt sollte das ja der Beweis sein, dass ich also nicht irgendwas mit Nginx vorgefertigt hatte. Das heißt, wenn wir hier nochmal einen Reload machen, sieht man, die Webseite ist nicht erreichbar. Wenn ich das Ganze wieder starte, nochmal einen Reload mache, dann ist er wieder da. Okay, das heißt, ich kann also Docker nutzen, um, das war natürlich jetzt Käse, das muss jetzt 2b heißen, die ID ist jetzt natürlich eine andere. So, das heißt, ich kann also Docker nutzen, um sehr, sehr schnell Server zu starten. Und jetzt ist die große Preisfrage, ja gut, okay, schön, ich habe Ubuntu gestartet, ich habe Nginx gestartet. Wo kommen die Dinger denn her? Irgendwie muss das System, also irgendwie muss das Ganze ja auf mein System draufgekommen sein. Irgendwie muss mein System ja kennen oder wissen, wie führe ich denn Nginx überhaupt aus? Irgendwo muss der Code herkommen. Und dafür gibt es eine zentrale Registry im Internet, auf der fertige Docker-Images liegen. Also im Prinzip das, was beispielsweise NuGet für .NET ist, das, was NPM für Node.js ist, das ist der sogenannte Docker-Hub eben für Docker-Images. Ich kann auf hub.docker.com wechseln und habe dann hier oben rechts ein kleines Suchfeld und kann jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte, was weiß ich, MySQL ausführen. Ich suche also mal nach MySQL und bekomme jetzt angezeigt, okay, hier gibt es etliche Images. Und ich sehe als ersten Treffer, hier oben sehe ich das offizielle MySQL-Image und danach kommen Images, die haben andere Leute gebaut, also irgendwelche Third-Party-Contributor. Und man sieht schon, der Unterschied ist, das offizielle hat einfach nur den Namen MySQL. Die Third-Party-Images haben die Form quasi ein Benutzername, Schrägstrich und dann der Image-Name. Wenn ich jetzt ein solches Image verwenden möchte, nehmen wir mal das offizielle MySQL-Image. Das habe ich noch nicht auf meinem Rechner drauf. Das heißt, im Prinzip müsste ich das jetzt erstmal runterladen. Und Docker, seit gestern läuft die große Docker-Konferenz, die DockerCon in den USA. Und sie haben gestern nochmal darauf hingewiesen, so eine der Maximen von Docker ist, it simply works. Und wenn ich jetzt erst so ein Image runterladen muss, es irgendwo hinkopieren muss, es einrichten muss, das wäre alles viel zu umständlich. Docker macht mir das richtig, richtig einfach. Und das Einzige, was ich wissen muss, ist letztendlich, unter welchem Port möchte ich das Ganze denn zur Verfügung stellen. Das heißt, ich gehe hin und sage jetzt also Docker Run, möchte gerne den Port 3306 auf meinem Host auf den Port 3306 in einem Container umbiegen und sage, ich möchte gerne MySQL starten. Natürlich, wie man jetzt hier sieht, kann man noch deutlich mehr angeben. Man kann, hier oben sieht man zum Beispiel das Root-Passwort noch setzen, was vielleicht keine dumme Idee ist. Machen wir das auch noch, gerade bevor wir es starten. Die Frage ist, wenn ich so einen Konfigurationswert setzen möchte innerhalb eines Docker-Images, wie komme ich denn da dran? Denn der Name Image impliziert ja irgendwie schon, das ist so ein quasi wie so ein fertiges ISO. Und in einem ISO was zu ändern zur Laufzeit ist schwierig, oder zur Startzeit besser gesagt. Wie mache ich das? Bei Docker gehe ich einfach hin und setze eine Umgebungsvariable. Und diese Umgebungsvariable, da kümmert sich Docker drum, diese Umgebungsvariable in das Image zur Laufzeit rein zu injizieren. Das heißt, Ich kann jetzt also hier noch hingehen und sage noch, also ich möchte außerdem noch eine Umgebungsvariable setzen. Diese Umgebungsvariable muss heißen mysql-root-password, also mysql-root-password und super geheimes Passwort nehmen wir secret. So, und jetzt drücke ich Enter und wie gesagt, MySQL ist nicht auf meinem System. Genau das teilt mir Docker jetzt auch mit, also unable to find image MySQL latest. Und jetzt fängt er an, MySQL aus dem Internet herunterzuladen und holt sich die Images in dem Fall. Komme ich gleich drauf, warum das jetzt mehrere sind. Zieht er sich jetzt aus dem Internet, lädt das Ganze runter und wenn er jetzt gleich damit fertig ist, dann wird MySQL auf meinem System gestartet und ich habe MySQL am Laufen. So, es dauert einen kleinen Augenblick, ist halt ein bisschen was und here we are. Und ich habe vergessen, MySQL mit dem Parameter -d zu starten, also im Detached Mode. Und man sieht jetzt hier also jede Menge Log-Meldungen durchrauschen, die von der MySQL kommen. Das ist aber an der Stelle vielleicht auch ein ganz schöner Beweis, dass tatsächlich jetzt MySQL tatsächlich gestartet wurde. Und die letzte Zeile jetzt unten ist eben die Ausgabe Version 5.7.12 von MySQL gestartet auf Port 3306. Und darauf könnte ich jetzt mit einer Anwendung, die auf meinem Host-System, also auf macOS installiert ist, zugreifen. So, wenn man das versucht zu beenden, man hat es gerade schon gesehen, ich kann jetzt hier Steuerung C drücken, da passiert überhaupt nichts, weil meine Eingaben nicht in den Docker-Container weitergeleitet werden. Das heißt, wir brauchen einen zweiten Tab. Gucken einmal mit Docker PS, aha, das Ganze läuft. Und beenden das Ganze, sagen also diese ID bitte beenden. Das dauert einen kleinen Augenblick und jetzt sind wir also auch in diesem Tab wieder raus. Und man sieht, er hat einen richtigen Shutdown gemacht. Das heißt, wir haben das ihm nicht einfach quasi in den Stecker gezogen, sondern MySQL hatte die Chance, das Ganze sauber runterzufahren. So. Jetzt hat man eben, ich scroll noch mal ein Stück hoch, als der Download lief, hat man hier gesehen, hier standen verschiedene IDs und da steht jetzt jeweils dahinter Pull Complete. Und ich habe eben gesagt, es wird jetzt nicht ein Image gezogen, sondern es werden mehrere Images gezogen. Und der Grund dafür ist, dass es eine ziemliche Speicherplatzverschwendung, eine ziemliche Ressourcenverschwendung wäre, wenn wir jetzt hingehen würden und zum Beispiel MySQL in ein, keine Ahnung, 500 Megabyte großes Image verpacken würden. Und MySQL braucht irgendein Betriebssystem, was darunter liegt. Meinetwegen ein Ubuntu oder ein Debian Linux oder keine Ahnung, irgendwas. Und angenommen, wir bräuchten zum Beispiel noch eine PostgreSQL als zweite Datenbank. Auch diese braucht ein bestimmtes Betriebssystem darunter. Das heißt, jetzt können wir natürlich zwei Images bauen, wo zweimal komplett Debian drin ist und einmal MySQL drin haben und einmal PostgreSQL drin haben. Aber wie gesagt, das ist eine ziemliche Speicherplatz- und Ressourcenverschwendung. Und deswegen geht Docker hin und arbeitet mit sogenannten Layern. Das heißt, wir haben zum Beispiel, anschaulich gesagt, im einfachsten Fall haben wir jetzt einen Layer, wo das Betriebssystem drin liegt, also beispielsweise Debian oder Ubuntu oder whatever. Und dann gibt es einen weiteren Layer, der einfach nur das Delta enthält, was nach einer Installation von beispielsweise MySQL entstanden ist. Das heißt, wir können diesen Debian Layer oder Ubuntu-Layer können wir wiederverwenden. Und wenn zwei Images auf demselben Betriebssystem aufbauen, muss ich diesen Basis-Layer nur einmal herunterladen. Jetzt muss man sich einfach vorstellen, dass das Ganze halt nicht nur auf zwei Ebenen passiert, mit einem Betriebssystem-Layer und dem Applikations-Layer, sondern halt mit vielen, vielen, vielen Layern. Das heißt, unser ganz grundlegendes Image enthält vielleicht ein ganz kleines, kompaktes Debian. Ein zweites Image, was sich als Layer darüber legt, das enthält vielleicht die Bash und einige Tools wie Ping, wget, curl. Ein dritter Layer enthält zum Beispiel den C++-Compiler, den wir brauchen. Der vierte Layer fügt dann die eigentliche Datenbank hinzu. Der fünfte Layer irgendwelche Management-Tools noch für die Datenbank. Und so baut man so schichtweise, wie bei einer Lasagne, baut man im Grunde genommen sein Applikations-Image auf. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt nachher irgendein anderes Docker-Image verwenden möchten, was einen Teil dieser Layer wiederverwendet, dann müssen wir eben deutlich weniger nur noch runterladen. Und das heißt auch, wenn ich zum Beispiel zwei Applikationen, zwei Docker-Images starte, die auf einem gemeinsamen Base-Image aufbauen, dann ist dieses gemeinsame Base-Image auch nur einmal im Speicher. Ein ganz wesentlicher Punkt an der ganzen Geschichte ist nämlich, dass Lesevorgänge transparent stattfinden. Das heißt, ein Lesevorgang von irgendwas greift durch alle Layer durch und sucht sich sozusagen den obersten Layer, wo diese Information gefunden werden kann. Bei einem Schreibvorgang wird nur ausschließlich der oberste Layer verändert. Und dadurch ist eben, weil die unteren Layer immutable sind, dadurch ist eben sichergestellt, dass ich die Images eben beliebig im Prinzip wiederverwenden kann. So, jetzt habe ich ein bisschen was darüber erzählt, was man mit Docker machen kann. Ich habe schon ein bisschen was darüber erzählt, wie das Ganze so aufgebaut ist. Ich habe aber noch nicht erzählt, wie man Docker überhaupt auf sein System drauf bekommt. Und da hat sich gestern Abend riesig was geändert, weil seit gestern läuft die große Docker-Konferenz in den USA, die DockerCon, und da gab es eine Menge neuer Ankündigungen. Und bisher war das so, also eine Sache muss ich noch erzählen vorher, bei Docker ist es prinzipiell so, ich habe ja vorhin gesagt, dass der Kernel gemeinsam genutzt wird von sämtlichen Images, die ausgeführt werden. Und dieser Kernel, der muss natürlich so gestrickt sein, dass alle Images, die darauf aufbauen, mit diesem Kernel zurechtkommen. Das heißt, es gibt eine ganz gravierende Einschränkung bei Docker und die ist, es muss ein Linux-Kernel sein. Das heißt, jeder, der sich jetzt schon gefreut hat, yay, wir können das mit SQL-Server machen oder unseren Exchange-Server auf die Art auslagern. Erstmal kleiner Downer, aber das, auch da gibt es gleich noch eine gute Neuigkeit. Erstmal gilt prinzipiell, Docker setzt Linux voraus. Und das heißt zum einen, ich kann Docker erstmal nur auf einem Linux-System ausführen und zum zweiten bedeutet das, ich kann in Docker-Images ausschließlich Anwendungen verpacken, die Linux verwenden. Deswegen habe ich eben auch die ganze Zeit von Debian und Ubuntu gesprochen. Jetzt hat man gesehen, ich nutze das Ganze auf macOS. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich denn Docker auf macOS ans Laufen, wenn ja offensichtlich oder offenkundig Docker ein Linux voraussetzt als Basis. Ja, und der springende Punkt an der Stelle ist einfach, man kann natürlich eine virtuelle Maschine nehmen, in der man ein Linux installiert und worauf man dann Docker laufen lässt und die virtuelle Maschine sozusagen als Zwischenschicht. Und genau das war auch der Ansatz bisher. Man brauchte also VirtualBox, VMware oder was auch immer als Virtualisierungsschicht, um Docker auf anderen Betriebssystemen als Linux ausführen zu können und konnte so eben unter macOS und unter Windows arbeiten. Mit diversen Haken und Nachteilen, wie zum Beispiel die VM hat eine eigene IP-Adresse, das ist natürlich nicht Localhost und man greift regelmäßig, nachdem ich Nginx gestartet habe, konnte ich einfach auf Localhost 8080 zugreifen. Das ist das, was man intuitiv versucht und das Ganze geht ins Leere, weil man vergessen hat, man hätte die IP-Adresse der VM verwenden müssen. So, und daran hat sich gestern riesig was geändert. Man sieht hier oben in meiner Menüleiste, da ist so ein süßer, kleiner, sympathischer Wal. Der Wal, das ist das Logo von Docker und wenn ich hier draufklicke, sieht man, Docker is running. Und das ist ein neues Tool, das nennt sich in meinem Fall Docker for Mac. Es gibt aber auch ein Pendant, nämlich Docker for Windows. Und das macht die Verwendung einer gesonderten Virtualisierungslösung obsolet. Das heißt, ich brauche mit Docker for Mac oder Docker für Windows brauche ich kein VirtualBox, VMware oder was auch immer mehr. Natürlich läuft unter der Haube immer noch eine Virtualisierung. Dafür verwendet Docker jetzt aber die Virtualisierungsmöglichkeiten, die im jeweiligen Betriebssystem in Windows, Hyper-V und in macOS, wie auch immer die Technologie heißt, die entsprechende Virtualisierungslösung und kann das Ganze quasi etwas, es fühlt sich ein bisschen nativer an dadurch. Die Installation ist dadurch viel, viel einfacher geworden, wenn ich Docker auf meinem System ans Laufen bekommen will, muss ich also auf docker.com gehen. Es gibt hier den Button Get Started with Docker und dann sieht man schon, ich bekomme hier also den Download für Docker for Mac vorgeschlagen. Wenn ich das gleiche jetzt mit einem Windows-basierten Betriebssystem machen würde, würde mir der Download für Docker für Windows vorgeschlagen. Das ist ein kleiner Installer, den lade ich runter, führe ihn aus, drücke zwei- oder dreimal auf die Return-Taste und das war's. Und dann habe ich eben diesen Wal in mein System integriert. Und kann dann auf die Art also mit Docker auch unter macOS oder unter Windows eben sehr, sehr komfortabel arbeiten. Und dadurch, dass es eben viel nativer integriert ist, habe ich zum Beispiel auch nicht mehr die Situation, dass ich auf die IP-Adresse von einer lokalen virtuellen Maschine zugreifen muss, sondern ich kann eben einfach auf Localhost gehen und das Ganze fühlt sich dann schon sehr so an wie unter Linux auch. So. Und das war also die eine gute Nachricht. Ich kann also Docker verwenden, auch wenn ich nicht unter Linux unterwegs bin. Und die zweite gute Nachricht, ich habe ja vorhin gesagt, ja, vielleicht hat sich jetzt der ein oder andere oder die ein oder andere schon gefreut, SQL Server in Docker oder Exchange in Docker. Und die coole Nachricht ist, auch das wird zukünftig gehen. Docker arbeitet sehr, sehr eng mit Microsoft zusammen, um ein echtes natives Docker in Windows Server 2016 beziehungsweise in zukünftige Ausgaben von Windows 10 reinzubringen. Und mit nativ meine ich in dem Fall nicht das, was ich gerade beschrieben habe. Also wir nutzen die Virtualisierungstechnologien, die in Windows verfügbar sind, sondern damit meine ich, dass wir eine echte Docker-Runtime haben, die auf dem Windows-Kernel aufbaut. Und das heißt, dass ich dann auf einmal nämlich hingehen kann und Windows-Applikationen in Docker-Images verpacken kann, die eben ein Windows als Grundlage voraussetzen. Und damit kann ich die gleiche Geschwindigkeit, kann ich die gleichen Spielereien, was ich gerade gezeigt habe, mit dem hohen Tempo, in der man Anwendungen halt starten und wieder beenden kann, kann ich das eben auch mit Windows-Applikationen machen. Und ein Punkt, wo Docker unglaublich praktisch ist, das ist im Bereich über Production, über Deployments reden wir gleich noch, aber ein Bereich, wo es erstmal unheimlich praktisch ist, ist beim Testen. Weil man ja in Tests, in Unit-Tests oder in Integration-Tests zum Beispiel häufig sicherstellen will, dass ich eine bestimmte Version einer Datenbank mit einem ganz bestimmten Datenstand zur Verfügung stellen kann. Und das war halt bisher immer extrem aufwendig. Und das ist jetzt eben mit Docker, ich baue mir ein Image einmalig zusammen und kann das dann eben schnell zur Verfügung stellen und kann das beenden, neu starten, beenden, neu starten, beenden, neu starten für einen einzelnen Test und kriege damit eine sehr gut reproduzierbare Umgebung, die eben für meine Tests funktioniert. Ich habe jetzt gerade auch schon das Stichwort Deployment in den Mund genommen. Wenn wir nochmal kurz hier jetzt schauen, also Docker PS, das listet mir jetzt also gerade auf, dass auf meiner Maschine nichts läuft. Wir haben hier oben den Wal, der sagt mir jetzt also Docker is running, das bezieht sich aber nur auf lokal. Jetzt kann ich hingehen und kann sagen, nun gut, dass das Ganze auf meinem lokalen System funktioniert, schön und gut. Jetzt würde ich das Ganze aber gerne auf dem Server machen oder in meinem Rechenzentrum oder in der Cloud. Und dort habe ich vielleicht kein Linux mit vorinstalliertem Docker schon, sondern eigentlich möchte ich jetzt vielleicht auf einem Server eine virtuelle Maschine provisionieren oder ich möchte das Ganze in der Cloud machen. Ich möchte Windows Azure nutzen und dort eine VM hochfahren, die Docker enthält, die ich dann mit Docker bespielen kann. Oder ich möchte das Ganze mit Amazon AWS machen oder mit DigitalOcean oder. Gibt es also ganz viele Varianten, wie man das haben können, wollen, täte. Ihr wisst, was ich meine. Und dafür gibt es ein Tool, das kommt mit Docker mit. Und dieses Tool nennt sich Docker Machine. Wenn man Docker Machine aufruft, dann sieht man, bekommt man erstmal eine ziemlich lange Liste mit möglichen Befehlen. Und man kann bei Docker Machine jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte also eine neue VM erzeugen. Und in dem Fall möchte ich einen bestimmten Treiber verwenden. Ich muss ihm jetzt also sagen, möchte ich das Ganze jetzt auf Azure, auf AWS, auf VMware, auf vSphere, whatever haben. Und ich habe jetzt bei mir zum Beispiel auf dem System lokal VMware laufen. Das ist VMware Fusion. Ich möchte also eine neue virtuelle Maschine für VMware Fusion erzeugen. Gebe der ganzen Maschine einen Namen, also zum Beispiel Takes RS und sage Enter. So, und was er jetzt macht, ist, jetzt wird eine virtuelle Maschine auf Basis von VMware erzeugt. Mein SSH-Key wird dort reingespielt, dass ich auf die Maschine eben zugreifen kann. Es wird eine virtuelle Disk erzeugt und das dauert jetzt einen kleinen Augenblick, während VMware diese virtuelle Maschine startet. Und die erste Logmeldung hier hinten war, dass also ein entsprechendes ISO-Image runtergeladen wird. Und das ist jetzt einfach ein ganz, ganz kleines, minimalistisches Linux, wo Docker schon reingespielt ist und mit dem jetzt also diese VM aufgesetzt wird. Und dadurch ist eben auch diese VM, obwohl es eine VM ist, noch verhältnismäßig überschaubar, klein und eben nicht so ein mördergroßes, gigabyte-großes Teil. So, das Ganze hat funktioniert. Jetzt werden noch ein paar Zertifikate ausgetauscht und wunderbar, jetzt läuft meine Maschine. Also eine zweite Maschine auf meiner lokalen Maschine. Jetzt möchte ich gerne wissen, ich hätte gerne mal einen Überblick, welche Maschinen habe ich denn über Docker Machine provisioniert und aufgesetzt. Dafür kann ich auch wieder das Docker Machine Tool nehmen und kann jetzt sagen ls. Liste mir also alle Maschinen auf und hier sehe ich, okay, es gibt eine TakesRS Maschine mit dem VMware Fusion Driver, die läuft auf einer bestimmten IP-Adresse mit dieser und jener Docker-Version. Und jetzt möchte ich gerne auf die zugreifen. Das heißt, wenn ich jetzt Docker, beispielsweise Docker PS eingebe, jetzt bekomme ich angezeigt, ja, da läuft nichts, aber woher weiß ich denn jetzt, welche Maschine verwendet wird? Also ist es jetzt die VM in VMware, die ich gerade angelegt habe, oder ist es Docker for Mac, was bei mir nativ auf dem System läuft? Und da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, das zu ändern. Und Docker löst das schlicht und ergreifend über eine Reihe von Umgebungsvariablen. Die wichtigste davon ist die sogenannte Docker-Host-Umgebungsvariable. Und gibt da noch einige weitere, Zertifikate konfigurieren, möchte ich TLS-Verschlüsselung haben und so weiter. Und damit ich das nicht von Hand machen muss, gibt es bei Docker Machine, gibt es ein Kommando, das heißt env. Und ich kann jetzt also mir anzeigen lassen, angenommen, ich würde die Tex-RS-Maschine verwenden wollen, welche Umgebungsvariablen müsste ich denn dann setzen? So, und das kann ich machen. Dann wird mir hier angezeigt, okay, das sind die Umgebungsvariablen, die du setzen müsstest. Und da unten, wenn du das Ganze direkt automatisiert machen möchtest, dann mach doch bitte ein eval und mit dem gleichen Kommando nochmal. Kopieren wir das, fügen es ein und jetzt sind die Umgebungsvariablen gesetzt. Und das Ganze kann ich auch zeigen, also wenn wir die Umgebungsvariablen uns anzeigen lassen und filtern nach denen, die Docker enthalten, sehen wir, die sind gesetzt. Und wenn ich jetzt ein Docker PS mache, ist es natürlich, läuft immer noch nichts. Jetzt können wir auf dieser virtuellen Maschine beispielsweise nochmal Nginx starten, leiten wir das Ganze nochmal auf Port 8080 weiter und ich habe das Run vergessen, Docker Run. So, und das ist jetzt schon mal der erste Hinweis darauf, dass dieses Umschalten tatsächlich geklappt hat, weil die Meldung jetzt eben besagt, unable to find image Nginx, klar, weil ich habe ja gerade eine neue VM erzeugt, in der Docker läuft und in dieser VM ist Nginx noch nie heruntergeladen worden. Deswegen muss Docker jetzt hingehen und Nginx erneut aus dem Internet herunterladen. Sobald das dann gleich geschehen ist, können wir in den Browser wechseln und versuchen also die Adresse mit Port 8080 aufzurufen. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. So. Okay, läuft. Und wenn wir jetzt nochmal hier localhost 8080 aufrufen und einen Reload machen, dann sehen wir, die Webseite ist nicht erreichbar. Klar, weil jetzt läuft das Ganze nicht nativ in Docker for Mac, sondern in einer VM, die ich über VMware provisioniert habe. Und jetzt muss ich natürlich hier hingehen, statt localhost, die entsprechende IP-Adresse dieser VMware-VM angeben. Und das ist 192, 168, ja, ich hätte es mir eben merken sollen. Wenn ich das herausfinden möchte, kann ich auch nochmal einen Befehl verwenden, Docker Machine IP, takes a RAS. So, und dann sehe ich, okay, 192, 168, 9, 131 und here we are, jetzt läuft Nginx eben in VMware. Und auf genau die gleiche Art könnte ich jetzt hingehen und das Ganze eben in der Cloud machen, auf Windows Azure, bei DigitalOcean, sonst wo und eben mit genau demselben Workflow Images herunterladen und starten und ausführen, wie ich das eben auch jetzt lokal mit VMware gemacht habe. So, jetzt war aber gestern eine der ganz großen Neuerungen nicht nur, dass ich das Ganze mit Docker for Mac bzw. Docker for Windows betreiben kann, sondern eine ganz große Neuerung war auch noch, dass Docker gesagt hat, vor 3 Jahren ungefähr, als Docker herauskam, haben wir die Art und Weise geändert, wie Entwicklerinnen und Entwickler Deployments ausführen können und wie sich Applikationen ausführen lassen. Und heute verändern wir die Art, das war eins der großen Announcements gestern, heute verändern wir die Art, wie wir das Ganze skalierbar machen und orchestrierbar machen. Und ein wesentlicher Punkt ist, man kann mehrere Docker-Hosts kann man zusammenschalten, sozusagen zu einem einzigen virtuellen großen Host und so tun, als wäre ein Netz aus mehreren Docker-Hosts ein einziger großer Docker-Host, der eben einfach mehr Rechenkapazität, mehr Speicher und so weiter zur Verfügung hat. Das ging bisher auch schon, nannte sich Docker Swarm. Was gestern neu vorgestellt wurde, war die Einfachheit, mit der sich das Ganze jetzt betreiben lässt. Ich gehe also hier nochmal in den zweiten Tab, weil ich hier noch auf meiner lokalen Docker for Mac Umgebung bin und kann jetzt hier, es gibt ein neues Kommando, das nennt sich Docker Swarm und kann jetzt hier sagen, ich möchte gerne mit meiner lokalen Docker for Mac Instanz, möchte ich jetzt gerne zum Beispiel ein solches Swarm Cluster initialisieren. So, das Ganze dauert ganz kurze Zeit nur, er sagt jetzt, okay, dein aktueller Knoten ist jetzt ein Manager-Knoten. Dieser Manager-Knoten ist also ein Knoten, der sozusagen das Cluster verwaltet. Davon kann es mehrere geben. Die einzelnen Manager-Knoten organisieren sich untereinander selber. Es gibt also nicht den einen Primary-Knoten. Und wenn der ausfällt, habe ich Pech gehabt. Sondern das Ganze ist also auf Fehlertoleranz ausgelegt. Irgendein x-beliebiger Knoten kann ausfallen. Das Netz heilt sich selber und strickt sich automatisch um ausgefallene Knoten wieder drumherum. Jetzt haben wir eben mit Docker Run, bla bla bla, haben wir ein einzelnes Image einmal ausgeführt. Neu ist jetzt, dass ich sagen kann, ich möchte einen sogenannten Service erzeugen. Und ein Service ist etwas, was ist eine Anwendung, die von Docker überwacht wird und die von Docker gegebenenfalls auch neu gestartet wird, der ich Constraints mitgeben kann und ähnliches. Wie gesagt, seit gestern Abend, also falls das jetzt nicht ganz so flüssig von der Hand geht, bitte ich um Entschuldigung. Ich möchte also zunächst mal einen neuen Service erzeugen und dazu muss ich sagen Docker Service Create. Natürlich muss ich hier auch mitgeben, welchen Port ich, ja, nehmen wir auch die Weiterleitung von 80 auf 8080. Ich möchte auch Nginx verwenden und ich gebe dem Ganzen noch einen Namen, beispielsweise Web, weil Nginx ist ein Webserver, also von daher bietet sich das an, diesen Service vielleicht Web zu nennen. Ich könnte vielleicht noch einen Database-Service haben oder ähnliches. Und jetzt kommt der spannende Augenblick. Ich kann jetzt noch außerdem angeben, wie viele Replikas davon ich haben will. Das heißt, wie viele Instanzen von Nginx möchte ich denn haben? Beispielsweise 2. Wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, ja, sieht schon mal ganz gut aus. Wenn wir jetzt mal gucken, Docker PS, was ist da jetzt passiert? Wow, dann sehen wir haben also jetzt 2-mal Nginx am Laufen. Und jetzt mag man zunächst mal sagen, ja und? So what? Also okay, jetzt ist halt, das ist dasselbe, wie wenn ich 2-mal hintereinander Docker Run Nginx mache. Das erste, warum das mit dem Service Create viel cooler ist, als mit einfach nur einem simplen Docker Run ist, diese beiden Nginx-Instanzen werden jetzt von Docker automatisch geload-balanced. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Adresse localhost 8080 zugreife, dann wird automatisch zwischen diesen beiden Instanzen hin und her geswitcht und geteilt, dass die sich also die Last teilen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, naja, 2 Instanzen reichen mir nicht, ich brauche das in größer, dann kann ich jetzt hingehen und kann sagen, Docker Service Scale, ich möchte gerne das Web statt mit, also den Web Service, statt mit 2 Instanzen, hätte ich jetzt gerne 5 Instanzen. Drücke Enter und er sagt, okay, hier Web Scaled to 5. Lasse ich mir das Ganze anzeigen, habe ich jetzt 5 Instanzen am Laufen. Und wenn man das jetzt verbindet, jetzt habe ich das Ganze ja auf einem Swarm-Cluster gemacht, was nur auf einem Knoten läuft. Jetzt könnte ich diesem Cluster weitere Knoten hinzuschalten. Und was Docker dann machen würde, ist, dass Docker hingeht und diese 5 Nginx-Instanzen automatisch in diesem Cluster verteilt und überwacht. Das heißt, selbst wenn einer der Knoten ausfällt, dann wird, und da ist also meinetwegen ein Nginx-Container von betroffen und der bricht jetzt weg, dann bemerkt Docker das und startet auf irgendeinem anderen Knoten wieder einen neuen Nginx-Container, einfach damit sichergestellt ist, dass es weiterhin 5 sind und konfiguriert das ganze Networking unter der Haube automatisch um, dass das Load Balancing weiterhin funktioniert und so weiter. Das Ganze sieht man auch ganz schön, wenn ich jetzt hier hingehe und sage, Docker is running, da gibt es so einen netten Restart-Button daneben. Wenn ich da jetzt einfach mal draufklicke, dann sagt er jetzt Docker Starting. So, und jetzt Docker PS hängt natürlich erstmal, weil er jetzt kein Docker Backend, keinen Docker Server erreichen kann. Wenn wir jetzt einen Augenblick warten, ja, jetzt kommt Docker ist an sich wieder da. Jetzt dauert es noch einen Augenblick und jetzt werden im Moment die einzelnen Container meines Web Services neu gestartet und hier sind sie wieder. Das heißt, die 5 Nginx Images sind wieder da. Und auf die Art kann ich also das Ganze auch clustern und eben ausfallsicher gestalten. Und das, was ich an der ganzen Geschichte so krass finde, ist, dass das Ganze halt hostübergreifend funktioniert. Ich meine, jetzt ist es witzlos, auf meinem MacBook irgendwie 3 virtuelle Maschinen zu starten. Viel interessanter ist, wenn ich das mit virtuellen Maschinen mache, die in der Cloud laufen, potenziell Datacenter-übergreifend, Georegionsübergreifend, potenziell sogar Anbieterübergreifend. Das heißt, ich könnte sogar hingehen und sagen, ich möchte mich nicht darauf verlassen, dass Cloud-Anbieter A immer verfügbar ist und genauso wenig möchte ich mich bei Cloud-Anbieter B darauf verlassen. Ich teile also einfach mein Cluster auf und einen Teil meiner virtuellen Maschinen betreibe ich beim einen Anbieter, einen Teil der Maschinen beim anderen Anbieter und lasse sich Docker darum kümmern, das Ganze eben zu verteilen und zu managen. Was noch sehr spannend ist, es gibt noch ein neues Announcement von Docker. Und dieses neue Announcement ist, dass es ja massiv cool und ziemlich interessant wäre, wenn man dieses Scaling jetzt halt irgendwie out of the box in der Cloud bekäme. Und ich meine, Es ist schön, dass das alles mit einer Handvoll Befehlen sich so einfach aufsetzen lässt, aber wäre es nicht nett, wenn das vielleicht beim einen oder anderen Cloud-Anbieter out of the box schon drin wäre? Und auch genau das haben sie angekündigt. Das ist allerdings im Moment noch eine private Beta, wird aber kommen. Man kann sich dafür bewerben, indem man auf beta.docker.com geht. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass man also zwei Cloud-Anbieter von vornherein mit im Boot hat, nämlich Microsoft mit Azure und Amazon mit AWS und eben nachher sagen kann, okay, ich würde gerne ein solches Docker-Cluster auf meinem Azure-Account laufen lassen und im Grunde genommen kostet mich das Ganze nicht mehr als einen Fingerschnipsen. Ich kann das Ganze nachher aus der Azure Management UI heraus steuern, konfigurieren, wie viele Manager-Knoten möchte ich haben, wie viele Worker-Knoten möchte ich haben und kann mir also auf die Art und Weise super, super, super simpel ein skalierbares, geclustertes Rechenzentrum hinstellen, was eben Docker-fähig ist und ich muss mich um das ganze Orchestrieren der Container nicht mehr selbst kümmern. Und das ist eine ziemlich coole Sache und das bin ich sehr, sehr gespannt drauf, das erste Mal im Live-Betrieb zu sehen und auszuprobieren. Und ein weiterer Punkt, warum ich das Ganze auch sehr spannend finde, gerade wenn wir über Cloud reden, dann ist ja ein großes Problem in Deutschland immer die rechtliche Situation wegen Datenschutz, Datensicherheit und unter dem Aspekt, dass das Ganze eben auf Azure verfügbar sein wird und dem der Kooperation zwischen T-Systems und Microsoft, dass es eben diese Treuhänder-Cloud gibt, so als erste echte Cloud aus Deutschland, wo ich eben sicher sein kann, ich bin von vorne bis hinten eben unterliege ich dem deutschen Datenschutzrecht und das hat Hand und Fuß. Gerade unter dem Gesichtspunkt ist das natürlich auch ziemlich spannend, dass da eben Azure von vornherein mit im Boot ist. So, last but not least, jetzt ist das sehr nett, dass ich fertige Anwendungen verwenden kann in einem Docker-Image. Jetzt brennt natürlich irgendwie noch so die Frage unter den Nägeln, ja super cool. Aber was mache ich denn mit eigenen Applikationen? Und das Schöne ist, das Ganze funktioniert auch mit eigenen Applikationen. Ich kann also hingehen und kann eine eigene Applikation schreiben. Nehmen wir was ganz, ganz Simples. Nehmen wir eine Node.js-Applikation und Standardbeispiel für jede Node-Applikation ist immer, wir bauen einen HTTP-Server. Also nehmen wir mal einen HTTP-Server und sage also, erzeug einen Server. Der Server hat eine Funktion mit Request und Response und den binden wir hardcodiert auf Port 3000. Das würde ich im Normalfall natürlich so nicht machen, sondern jetzt mich an eine Umgebungsvariable hängen. Und wir wollen einfach nur mal schreiben, hello from tech r us. So, und machen die Verbindung zu. Gucken ganz kurz, ob das Ganze lokal läuft. Es kommt keine Fehlermeldung und wir können auf Localhost 3000 können wir zugreifen. Das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt möchte ich das gerne dockerisieren und dazu brauche ich eine weitere Datei, nämlich ein sogenanntes Docker-File. So, und dieses Docker-File, das ist wie so eine Art Kochrezept, in dem ich beschreibe, wie wird denn meine Anwendung zusammengebaut, welche Abhängigkeiten müssen alle installiert werden, damit ich eben meine Anwendung in ein Docker-Image verpacken kann. Dass das Ganze eben reproduzierbar wird und auf Tastendruck gemacht werden muss und sich niemand hinsetzen muss und das von Hand durchklicken muss. Und so ein Docker-File ist ganz, ganz simpel aufgebaut. Das erste Wort in einer Zeile ist immer ein Kommando für das Docker-File. Also was soll gemacht werden, was für eine Docker-Aktion möchte ich haben. Und das, womit es immer losgeht, ist das From. Das heißt, wir können jetzt hier sagen, von welchem Base-Image gehen wir denn aus? Weil ich möchte ja nicht hingehen und jetzt mein eigenes Image mit Linux und Tralala drin alles from scratch bauen, sondern im Idealfall nehme ich eins, wo Node schon drin enthalten ist, was auf irgendeinem Linux-Image wiederum aufbaut und so weiter. Und packe da nachher nur meine Anwendung rein. Und ein sehr kleines Image ist da zum Beispiel von Michael Hart. Das basiert auf Alpine Linux. Nehmen wir zum Beispiel Alpine Node, sagen jetzt, also zu diesem Base-Image, jetzt erzeugen wir einen neuen Layer und fügen einfach mal alles, was sich im aktuellen Verzeichnis befindet, auf meinem Host-System, also die App.js vor allem, die fügen wir jetzt dem Ordner /app hinzu. So, ein npm-install brauchen wir in dem Fall nicht, wir haben keine Abhängigkeiten. Das heißt, als letzten Befehl, den ich jetzt ausführen wollen würde, wäre einfach noch, muss ihm jetzt noch mitteilen, wie soll denn meine Applikation gestartet werden, also diesen Aufruf node.app.js und dafür registriere ich ein sogenanntes Command. So, und dieses Command ist einfach Node und im Verzeichnis App bitte die Datei app.js starten. Das war's. Super simples Rezept. Klar, in der Realität, in der Praxis sehen die natürlich ein bisschen komplexer aus, aber vom Prinzip her ist es das. Und jetzt kann ich hingehen und kann sagen, ich möchte gerne Docker verwenden, um ein neues Image zu bauen. Deswegen sage ich Docker Build. Dieses Image möchte ich zum Beispiel Node MSFT nennen, also Node bei Microsoft. Und ja, mein Docker-File liegt im aktuellen Verzeichnis rum, also Punkt. So, lass ihn das bauen. Jetzt zieht er sich das Alpine Node Image aus dem Internet runter, weil auch das noch nicht auf meinem lokalen System rumliegt. Wie man sieht, das ist ein sehr kompaktes Image, besteht nur aus zwei Layern, ist nur 20, 30 Megabyte groß, führt die restlichen Schritte aus und sagt jetzt, okay, successfully build eben den Container, das Image, was ich haben wollte. So, wenn ich mir jetzt mal auflisten lassen möchte, was alles auf meinem System so rumliegt, kann ich sagen Docker Images. Und hier sehen wir, da ist also Node Microsoft ist da, 46 Megabyte groß. Jetzt müssen wir das nur noch starten. Das heißt, wir sagen jetzt Docker Run. Das Ganze bitte als Dienst, also im Detached Mode laufen lassen, weil das ist ja ein Server. Ich brauche ein Port Forwarding. Und zwar möchte ich den Port 3000, oder nehmen wir mal einen anderen, den Port 4000 auf meinem Host. Soll der Port 3000 in meinem Docker-Image sein. Und das Docker-Image, was ich ausführen will, ist Node MSFT. Starten das Ganze und wie wir sehen, anscheinend läuft es. Ein Blick mit Docker PS sagt uns hier oben als ersten Eintrag, Image ist gestartet und läuft. Und wenn wir jetzt in den Browser wechseln, ich habe das Ganze im zweiten Tab gestartet, wo ich noch auf Docker for Mac war, dann kann ich jetzt also hier auf Localhost nicht 3000, sondern 4000 gehen. War klar. Und es funktioniert natürlich nicht. Das liegt daran, ich habe eine andere Webseite, die automatisch von HTTP auf HTTPS weiterleitet und die auch immer auf Port 4000 deployed wird. So, wenn wir explizit HTTP angeben, dann funktioniert das Ganze und das ist jetzt unsere Node-Anwendung, die aus einem Docker-Image kommt. Und das, was ich persönlich an Docker richtig, richtig genial finde, ist halt, dass man dieses Image jetzt as is nehmen kann, irgendwo auf die Maschine von einer Kollegin, von einem Kollegen übertragen kann, dass man es ins Rechenzentrum übertragen kann, dass man es in die Cloud übertragen kann und dass eben genau das Szenario, also Alpine Linux mit den Abhängigkeiten, die notwendig sind, mit Node in einer ganz bestimmten Version plus meine Anwendung, genau dieses Bündel wird eben übertragen und woanders ausgeführt, wie mit einer virtuellen Maschine, nur eben im Umfang von 46 Megabyte. Und das ist das, was ich persönlich an Docker sehr, sehr genial finde und warum ich mit diesem Tool unglaublich gerne arbeite und mir nicht mehr vorstellen kann, in der modernen Softwareentwicklung eigentlich ohne Docker zu arbeiten. Ich hoffe, es war für euch was Spannendes, was Neues, was Interessantes dabei. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und viel Spaß noch.
Okay, Golo, vielen Dank. Wahnsinnig spannender Vortrag. Danke fürs Update zur Konferenz von Docker, die jetzt aktuell gerade läuft. Ich habe einen ganzen Sack voll Fragen. Ich hoffe, wir haben so viel Zeit, um die mal zu adressieren. Erste Frage wäre mal in die Richtung Industriestandard. Würdest du Docker als Industriestandard für Developer oder für DevOps-Operationen allgemein sehen oder gibt es da irgendwas, was annähernd drankommt mit einer gleichen Verbreitung, einem gleichen Komfort für Entwickler und IT-Admins?
Also prinzipiell, Docker ist so ein, um's positiv zu formulieren, Docker ist so ein bisschen historisch gewachsen. Und das, was nicht am Anfang stand, war eben irgendeine Spezifikation, sondern das ist halt mehr so, es ist passiert. Mhm. Es gibt Bestrebungen, vor allem aus Richtung der Entwicklerinnen und Entwickler, die CoreOS entwickeln. Das ist ein Betriebssystem, speziell für verteilte Netzwerkarchitekturen, die auch auf Containerisierung setzen. Und die haben eben gesagt, eigentlich wäre es sinnvoll, sich erstmal hinzusetzen, sich zu überlegen, wie man das Ganze standardisieren kann. Wir haben auch ein Konkurrenzprodukt zu Docker entwickelt, nennt sich Rocket. Ist eigentlich ein sehr guter Ansatz, sich irgendwann auch mal hinzusetzen, zu sagen, lass uns das Ganze mal ordentlich aufschreiben und mal ordentlich spezifizieren. Hat sich aber zumindest für mein Empfinden in meinem Umfeld bei den Kunden, die ich betreue, nicht wirklich durchgesetzt. Also wenn da überhaupt jemand mal Rocket kennt, das ist schon viel. Insofern ist Docker so der gewachsene, de facto quasi Industriestandard und von daher, kurze Antwort, ja.
Okay, alles klar. Zweite Frage, die Anwendungen sind Services oder Konsolenapplikationen, das heißt Anwendungen mit UI sind da erstmal nicht möglich.
Nein, also auch da wieder, kurze Antwort, ja. Lange Antwort, man kann unter Linux kann man zum Beispiel X-Forwarding machen, dass man also die grafische Oberfläche weiterleitet sozusagen auf einen anderen Rechner. Und wenn man das macht, dann könnte man auch eine UI-Applikation oder eine UI-behaftete Applikation in Docker betreiben und eben die UI auf dem Host oder halt auf irgendeinem anderen Rechner im Netzwerk anzeigen. Also insofern, das geht schon, ist noch nicht so ganz so einfach, wie es vielleicht sein könnte. Ist aber, finde ich, eine ziemlich spannende Idee, wenn man sich überlegt, wo Anwendungsdeployments zukünftig auch hingehen könnten. Und ich möchte verschiedene Browser in verschiedenen Versionen einfach mal parallel installieren können. Da wäre es natürlich sehr schön, wenn ich sagen könnte, Docker, Run, keine Ahnung, Edge 12 und zack, habe ich Microsoft Edge 12 am Laufen und mit UI und ich muss mich halt um nichts weiter kümmern. Ich denke, das wird mit Sicherheit noch kommen.
Okay, weitere Frage.
Spannenderweise, auf der Serverseite gibt es das sogar schon. Okay. Microsoft hat ja angekündigt, im kommenden Jahr einen SQL-Server für Linux rauszubringen. Mhm. Und die Beta, die SQL-Server-Installation wird coolerweise schon per Docker-Image deployed.
Okay.
Also auf dem Server sind wir da langsam. Im Frontend oder im UI-Bereich braucht es vielleicht ein bisschen länger, aber ich bin da guter Dinge, dass das noch kommen wird.
Okay, eine Alternative wäre ja, wenn man diesen Anwendungsfall hätte, eine virtuelle Maschine einfach zu nehmen. Richtig. Das komplette Paket.
Ja.
Gibt es sonst noch Anwendungsfälle, wo du sagen würdest, du bist zwar jetzt jemand, der sich mit Docker auskennt, aber für einen ganz speziellen Fall nimmst du trotzdem lieber eine VM, wenn du irgendwas deployst, also wo du einfach sagst, das hat Vorteile, einfach jetzt mit einer virtuellen Maschine zu arbeiten?
Ja, also es gibt eigentlich zwei Szenarien, die mir da jetzt spontan einfallen. Das eine ist, ich bin halt auf eine bestimmte Plattform gebunden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Software entwickle, die halt unter Windows und unter Linux Infrastruktur benötigt, ich habe ein Rechenzentrum, wo ein Teil da, ein Teil dort läuft, dann wird es mit Docker schwierig, weil ich halt mit Docker quasi entweder oder habe. Also das ist der eine Punkt. Wenn ich eben von einem bestimmten Betriebssystem abhängig bin, dann macht es eventuell Sinn, da eben vielleicht doch eine VM einzusetzen. Die zweite Geschichte ist, wir entwickeln selber ein Kommandozeilentool, was wiederum Docker fernsteuert. Und das möchten wir gerne testen, auch mit Integration-Tests. Jetzt ist das Problem, dass unser Build-Server seinerseits mit Docker arbeitet, um die Tests zu isolieren. Das heißt, wir müssten in Docker Docker ausführen. Mhm. Das geht. Das unterstützt nur blöderweise unser Build-Server nicht. Das heißt, was wir da halt machen, ist, dass unser Build-Server für jeden Integration-Test eine neue VM startet, Code reinkopiert, ausführt, das Ergebnis abwartet, das Ergebnis anzeigt und die virtuelle Maschine wieder beendet. Einfach, dass wir da halt, ja, im Grunde genommen missbrauchen wir die virtuelle Maschine, um Docker in einem bestimmten Kontext, in einem isolierten Kontext ausführen zu können, weil wir halt Docker selber an der Stelle testen müssen.
Verstanden. Das bringt mich ganz gut zur letzten Frage. Okay. Isolation ist nämlich das Stichwort. Mhm. Es ist ja so, dass die Container voneinander isoliert sind.
Ja.
Bei virtuellen Maschinen sind die virtuellen Maschinen voneinander isoliert. Mhm. Gibt es da irgendwie Sicherheitsconcerns, dass man sagt, okay, hey, hier ist irgendwie ein Containermechanismus am Laufen, der muss dafür sorgen, dass diese Container voneinander getrennt sind? Ist das was potenziell Angriffsfläche für Hacker sein könnte? Muss man sich da Gedanken machen? Gab es da schon Angriffsversuche? Oder?
Also selbstverständlich ist Docker eine per se hundertprozentig sichere Technologie.
Ja, selbstverständlich. Nein,
Spaß. Natürlich gibt es da Dinge, auf die man achten muss. Also ein Punkt, was zum Beispiel eine unter Umständen große Sicherheitslücke sein kann, was ich jetzt heute nicht gezeigt habe, man kann einen Ordner aus dem Host-System als sogenanntes Volume in einen laufenden Docker-Container einklinken, wie so ein Mount-Point. Der Docker-Service läuft mit administrativen Rechten. Und das heißt, über den Docker-Container habe ich dann auf diesen Mount-Punkt administrative Rechte. Das heißt, wenn ich da halt Dinge einklinke, an die ich halt so vielleicht nicht dran komme, dann sollte ich mir bewusst sein, dass jeder User, der halt auf diesen Docker-Container Zugriff hat, halt über diesen Umweg auch höhere Rechte bekommt. Ist nur ein Beispiel. Ja. Und natürlich, also ein konkreter Angriff in der freien Welt ist mir noch nicht ist mir nicht bekannt, was nicht heißt, dass es den nicht schon längst gegeben haben mag. Aber ja, es gibt definitiv Sicherheitspunkte, wo man ein bisschen drauf gucken sollte. Docker macht in der Richtung eine Menge. Also ein Punkt, was jetzt auch relativ neu noch ist, gibt es jetzt seit der letzten oder vorletzten Docker-Version, sind sogenannte Software-Defined Networks, dass ich quasi ein virtuelles Netzwerk ziehen kann, virtuelles Netzwerkkabel zwischen zwei Containern und die können eben nur darüber kommunizieren. Jemand anderes kommt an diese Container gar nicht dran. Ja, klar, aber es ist halt, wie das immer mit Sicherheit so ist, kein System ist perfekt. Und Docker macht da eine Menge, aber ja.
Alles klar.
Es ist halt
war nicht anders zu
erwarten. Ja, es ist halt auch noch ein junges System, gibt es seit 3 Jahren. Also von daher mit einer gewissen Vorsicht ist vielleicht übertrieben, aber man sollte sich an der einen oder anderen Stelle bewusst sein, was man tut und es nicht blauäugig einsetzen und so, ach, wir machen einfach mal, wird schon alles passen.
Alles klar. Vielen Dank für die Einschätzungen und nochmal vielen Dank für den Vortrag. Wir machen weiter zur nächsten vollen Stunde. Da wird der Jan Heidke was erzählen und zwar über Augmented Reality. Was kann man damit machen? Was ist es eigentlich und wieso ist es für uns als Entwickler so interessant? Bis dahin, tschüss.